Wir begrüßen heute in unserer Mitte natürlich ganz besonders unsere Täuflinge, 5 Brüder und eine Schwester, die sich zum Zeugnis für die sichtbare und unsichtbare Welt auf den Namen des dreieinen Gottes taufen lassen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, unserem Herrn und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext für unseren heutigen Taufsonntag hören wir aus 1. Petrus 3, die Verse 18 bis 22. 1. Petrus 3, 18 bis 22. Da schreibt der Apostel Petrus: Denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte, und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist, in welchem er auch hinging und den Geistern im Gefängnis verkündigte, die vor Zeiten sich weigerten zu glauben, als Gottes Langmut einstmals zuwartete in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in der wenige, nämlich 8 Seelen, hindurchgerettet wurden durch das Wasser, welches jetzt auch uns in einem bildlichen Sinn rettet in der Taufe, die nicht ein Abtun der Unreinheit des Fleisches ist, sondern das Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. Dieser ist seit seiner Himmelfahrt zu Rechten Gottes, und Engel und Gewalten und Mächte sind ihm unterworfen. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, heute natürlich ganz besonders auch liebe Täuflinge und wie immer liebe Zuhörer aus Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Denn auch Christus hat einmal für unsere Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten. Dieses betonte Einmal kommt auch vor in Hebräer 9, Vers 27. Es ist den Menschen gesetzt, einmal zu sterben, wieder die betonte Zahl einmal, danach aber das Gericht. Einmal, das ist gerade auch in der heutigen Zeit so wichtig, wo die Esoterik überall durchwabert und auch weit in christliche Gemeinden hineingreift. Man muss sagen, nein, es gibt keine Reinkarnation, definitiv nicht. Wenn die Bibel von Wiedergeburt redet, meint sie nicht und niemals Reinkarnation. Sie meint die geistliche Geburt eines irdisch-leiblich bereits geborenen Menschen. Es ist dem Menschen gesetzt, ein einziges Mal zu sterben, nicht viele Hunderte, Tausende oder gar Hunderttausend Male. Diesen Unterschied zwischen irdischem und geistlichem sehen wir auch in 1. Petrus 4, Vers 6, einige Verse nach unserem Abschnitt. Wir sehen, wie der Petrus da diesen Gedankengang weiter entfaltet. Und dort schreibt er: Denn dazu ist auch den Toten, das meint jetzt die leiblich Gestorbenen, das Evangelium verkündigt worden, dass sie gerichtet würden im Fleisch, den Menschen gemäß, das heißt, sie sind gestorben, leiblich, aber gottgemäß lebten im Geist. Da geht es an dieser Stelle um Menschen, die irdisch schon gestorben sind, die am Fleisch gerichtet sind durch den Tod, aber durch die Verkündigung des Evangeliums im Totenreich geistlich zum neuen Leben gekommen sind. Das ist eine direkte Parallele zum ersten Vers unseres Predigtextes, Vers 18. Dort ist es bezogen auf Jesus Christus selbst, damit er uns zu Gott führte. Und er wurde getötet nach dem Fleisch, nämlich am Kreuz von Golgatha, aber lebendig gemacht durch den Geist in der Auferstehung. Eine Reinkarnation mit mehreren Verkörperungen auf dieser Erde in verschiedenen Hunderten, Tausenden oder noch mehr Leben ist der Bibel nicht nur völlig unbekannt, sie verneint diese Lehre ganz ausdrücklich. Einmal, sagt die Bibel, stirbt der Mensch, ein einziges Mal. Danach aber das Gericht. Nicht durch tausende Reinkarnationen und ein dadurch verbessertes Karma, sondern durch das einmalige Sterben Jesu am Kreuz werden wir gerettet. Allein das bringt uns Erlösung. Wir fassen diesen ersten Gedanken zusammen. Unsere Gerechtigkeit hat Jesus Christus vollbracht durch eine einzige, eine einmalige Tat. Für unsere Sünden, für die Sünden unserer Täuflinge, ist er in den Tod gegangen, in die Gottverlassenheit. Er sagte am Kreuz: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Tod ist Trennung von Gott. So wurde Jesus getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist. Am dritten Tag auferstanden von den Toten und hat damit öffentlich unter Beweis gestellt, dass er dem Tod die Macht genommen hat. Das Grab ist leer. Diese Tatsache hat er dann auch im Totenreich verkündigt. Das sehen wir hier an dieser Stelle, welchen er hinging und den Geistern im Gefängnis verkündigte, den Geistern aus der Zeit des Noah, die sind also schon lange, Jahrtausende tot im Totenreich. An anderer Stelle bin ich da schon breiter eingegangen, auslegungsreihe Apostelgeschichte zur Aussage hinabgestiegen in das Reich des Todes. Heute nur ganz kurz, die Übersetzung auch bei Schlachter, wo es heißt Vers 3 verkündigt, ist missverständlich. Ich möchte sogar sagen, in ihrer Missverständlichkeit eigentlich falsch. Wie meines Wissens alle Übersetzungen hier leider im Prinzip falsch wiedergeben. Denn mit Verkündigung meinen wir in der Regel die zum Glauben, zur Umkehr rufende Verkündigung des Evangeliums. Dafür aber verwendet die Bibel das Wort Euangelizein, das Evangelium, die gute Nachricht, weitersagen, mit der Absicht, beim anderen eine Umkehr zu erzeugen. Hier aber steht ein komplett anderes griechisches Wort, nämlich Kerusein. Das geben wir am besten im Deutschen wieder mit Kundtun bekannt machen. Der Kerux ist der Herold, der schlicht durch die Lande zieht und bestimmte Tatsachen dem Volk kundtut. Das ist eine komplett andere Situation. Das heißt, Jesus ist ins Totenreich hinabgestiegen, um schlicht sachlich kundzutun, dass er der Herr über den Tod ist. Und für diejenigen, die jetzt im Totenreich sind, eine dramatische Botschaft. Dass es in diesem Zusammenhang definitiv nicht die zum Glauben und zur Umkehr rufende Verkündigung des Evangeliums sein kann, ergibt sich völlig unmissverständlich aus Vers 20. Es ist ja wichtig, dass wir immer einzelne Aussagen nicht aus dem Zusammenhang reißen, sondern im Zusammenhang verstehen. Und dort werden diese Geister im Gefängnis in der Totenwelt, in die Jesus hinabgestiegen ist, näher beschrieben als solche, die vor Zeiten sich weigerten zu glauben. Es geht also um Menschen, die zur Zeit Noahs lebten, die mit eigenen Augen sahen, wie Noah an der Arche gebaut hat, Balken für Balken, Baum um Baum im Wald gefällt, zugesägt, zugbehauen, zusammengefügt. Zu einer Arche, wie lange er genau gebraucht hat, sagt die Bibel nicht, aber es waren sicher etliche Jahre, eher vielleicht Jahrzehnte. War ja ein Riesenschiff. Und sie haben sicher Noah gefragt: Was treibst du denn da eigentlich? Da mitten am Land irgendwo, vielleicht hunderte Kilometer vom nächsten größeren Gewässer, ein Riesenschiff hinzustellen, hat der quasi noch alle Latten am Zaun oder wie? Fragt sich doch der normale Mensch da, weil würde uns ja heute nicht anders gehen. Stellt euch vor, in Riedlingen baut einer, was weiß ich, eine Queen Mary 2 irgendwo auf der grünen Wiese. Ja? Und also haben die gefragt. Und der Noah hat ihnen natürlich Antwort gegeben und hat ihnen gesagt: Leute, der Herr hat ein gewaltiges Strafgericht vor, eine weltweite Flut, die die komplette Erde überschwemmen wird. Und nur diejenigen, die umkehren, von ihrer Bosheit lassen, in der Arche Zuflucht suchen werden, gerettet werden. Und die haben sich halt totgelacht. Sie haben sich geweigert zu glauben. Und die Bibel sagt uns ganz klar, dass der, der in diesem Leben den Ruf Gottes abgelehnt hat, verloren ist. Er bekommt keine Chance mehr im Jenseits. Eine komplett andere Frage, auf die wir heute nicht eingehen, ist: Was passiert mit denen, die in diesem Leben nie eine Chance hatten, zu Gott zu kommen? Das ist ein anderes Thema, sage ich immer ganz kurz: Vertrauen wir der Gerechtigkeit und Liebe Gottes an. Aber um die geht es hier nicht. Hier geht es um die, die sich aktiv geweigert haben zu glauben. Um die andere Gruppe, 1. Petrus 4, 6, wir sehen auch dafür, der Petrus diesen Gedanken weiter, einige Verse später, da ist eindeutig von der anderen Gruppe der Verstorbenen die Rede. Kann man zu Hause nochmal nachlesen. Jesus redet also nicht nur den, hat nicht nur den Unbußfertigen im Totenreich gepredigt, sondern auch denen, die zu Lebzeiten nie eine Möglichkeit zur Umkehr hatten. Kapitel 4, Vers 6 redet von denen, die schon gestorben sind, nun aber im Totenreich das Evangelium hören, es annehmen und nun gottgemäß leben im Geist, aber eben nicht erneut im Fleisch auf dieser Erde. Nochmal, wie gesagt, 1. Petrus 4, 6 zum Zuhause nachlesen. Da fast alle Menschen zur Zeit Noahs Gott ungehorsam waren und nicht glaubten, wurden, wie Petrus hier sagt, lediglich 8 Menschen weltweit gerettet durch die Gerichtswasser der Flut hindurch. Nur Noah mit seinen 3 Söhnen und den dazugehörigen 4 Frauen, der ganze Rest der Menschheit kam um. Und Jesus sagt, es wird am Ende der Zeit sein wie in den Tagen Noahs. Gott sei Dank sind wir ganz so weit noch nicht. Es kommen immer noch Menschen zum Glauben. Ich habe regelmäßig erfreulicherweise Kontakt mit solchen, die in den vergangenen Jahren zum Glauben gekommen sind oder aktuell mit offenem Herzen nach Jesus fragen. Aber wir sehen, wie das Gefälle, wie in den Tagen Noahs, drastisch voranschreitet. Diese weltweite Flut, die Sintflut, wurde zu einem Bild für die Taufe. So sagt Petrus, Vers 21, welches, nämlich das Wasser der Sintflut, jetzt auch uns in einem bildlichen Sinn rettet in der Taufe. So wie Noah mit seinen 7 Familienangehörigen in der Arche durchs Wasser der Sintflut hindurch gerettet wird, so werden wir, geschützt durchs Blut Jesu, durchs Taufwasser gewissermaßen hindurch gerettet. Ein ähnliches Bild haben wir 1. Korinther 10, die Verse 1 bis 4. Da geht es wieder um Wasser und um ein durchs Wasser hindurch gerettet werden, da, nämlich ums Wasser des Roten Meers. Wir kennen die Geschichte, Mose bzw. Aaron hält den Stab Gottes übers Meer, es teilt sich, das Wasser weicht zurück, gibt den Weg frei und steht links und rechts wie eine Mauer. Das ganze Volk Israel zieht gemächlich trockenen Fußes durch, die ganzen nachfolgenden Ägypter gehen unter. Und so, wie Petrus hier die Sintflut, verwendet Paulus 1. Korinther 10 den Durchzug durchs Rote Meer als Bild für die Taufe. Wir sehen, beides Mal geht es um sehr viel Wasser, um tödliche Mengen von Wasser, durch die Menschen hindurch gerettet werden. Allerdings geht das Geschehen in der Taufe natürlich weit über das hinaus, was die alttestamentlichen Vorbilder beinhalten. Nach Noah kam mit seinen Familienangehörigen genauso aus der Arche raus, wie er zuvor reingegangen war. Alle Israeliten stiegen auf der Ostseite des Roten Meers genauso heraus, wie sie auf der Westseite hineingegangen waren. Im Wasser der Taufe aber wird sinnbildlich unser alter Mensch ersäuft und ein durch den Geist Gottes erneuerter Mensch steigt aus dem Taufbecken wieder auf. Wir haben bei einem Taufspruch gehört, ist eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung, die da durch den Geist Gottes aus dem Taufbecken rauskommt. Und Petrus betont in unseren Worten, dass die Taufe nicht ein Abtun der Unreinheit des Fleisches ist. Diese Aussage kann man ganz oberflächlich verstehen, dass die Taufe nicht einfach ein Bad ist, bei dem man sich körperlich wäscht. Ob es Petrus ganz so oberflächlich gemeint hat, bezweifle ich, denn das versteht sich von selber. Nein, Fleisch ist ja in der Bibel nicht nur der Körper, sondern das gottferne Wesen. Das dürfte hier gemeint sein. Es geht bei der Taufe nicht um eine äußere Reinigung unseres gottfernen Wesens, damit wir ein bisschen bessere Sünder werden, ein bisschen weniger schlecht, ein bisschen sauberer vor Gott dastehen. Nein, es geht um eine substanzielle Umgestaltung unseres Wesens. Diese fundamentale Umgestaltung und geistliche Wiedergeburt hat Gott schon im Alten Bund ankündigen lassen, etwa Hesekiel 11, Vers 19, wenn er sagt, ich will euch einen neuen Geist in euer Innerstes legen. Und der Geist ist ja die Triebkraft all unseres Denkens und Tuns, einen neuen Geist. Da redet die Bibel in verschiedenen Bildern, die alle die gleiche Aussage haben, eine fundamentale Neugestaltung und Neuschöpfung durch das Wirken Gottes. Und Petrus sagt deshalb weiter, also nicht eine äußere Abwaschung, sondern das Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. Der Satz ist ein kleines bisschen kompliziert, denn das griechische Wort, das die Schlachter 2000 mit Zeugnis wiedergibt, ist eigentlich wörtlich die Befragung. Das heißt praktisch, der Täufling, das ist die Aussage, der Täufling fragt in der Taufe bei Gott an bezüglich eines guten Gewissens. Er kommt in der Taufe vor den Herrn und sagt, Herr Jesus, ich sehe, dass ich ein Sünder bin. Ich möchte aber ein gutes Gewissen haben, ein reines Gewissen, mit dem ich vor dir bestehen kann. Nicht nur äußerlich ein bisschen oberflächliche, sondern wer kennt sie noch, die gute Clementine von Ariel früher, ja, wäscht porentief rein, also richtig durch und durch bis ins Innerste, ja. Also ich möchte ein Mensch sein, bei dem du beim besten Willen nichts Böses, Schlimmes, Schlechtes mehr finden kannst, sondern der fröhlich vor dir bestehen kann. Das ist gemeint. So kommt der Mensch vor Gott und fragt, ich möchte ein gutes Gewissen haben, dass ich nachts nicht wach liegen muss, Albträume habe, ob ich vor Gott bestehen kann. Ja, ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. Und so ein Gewissen erbittet und erfragt der Mensch vor Gott. Man könnte es auch als inständiges Verlangen nach einem guten Gewissen wiedergeben. Das Fleisch kann vor Gott kein gutes Gewissen haben, denn es ist ja das gottferne Wesen. Deshalb ist die Taufe auch eben nicht die Abwaschung, sondern die Ablegung, was komplett anderes. Sagt die Bibel an anderer Stelle mit den Kleidern, legt die alten Kleider ab, zieht die neuen Kleider in Christus an. Da sehen wir, es geht in verschiedenen Bildern immer ums Gleiche. Das Fleisch wird nicht gereinigt, sondern durch den Heiligen Geist ersetzt, was komplett anderes. Der ganze Mensch tritt seinem Wesen nach in eine neue Beziehung zu Gott. Da wird nicht ein bisschen aufgepeppt und aufgemotzt wie beim Autotuning, da kommt ein komplett neuer Motor und alles andere drum und dran rein. Ja? Das alte, gottferne Wesen bleibt im Taufwasser ersäuft und der neue Mensch, erfüllt vom Geist Gottes, steigt aus dem Taufwasser raus. Das alles stellt die Taufe und das Taufwasser dar. Und die Bibel nennt deshalb Titus 3, Vers 5 die Taufe auch das Bad der Wiedergeburt. Und tatsächlich ist ja die Taufe das Zeichen des neuen Bundes, weshalb Luther zwar frei, aber sachlich zutreffend hier wiedergibt mit Bund eines guten Gewissens. Ist zwar auch nicht wörtlich richtig übersetzt, aber inhaltlich trifft es den Kern der Sache durchaus. Der Bund, den der himmlische Vater mit dem Täufling in der Taufe ganz persönlich schließt und diesen Bund ganz persönlich bestätigt. Das ist halt das Schöne an der Taufe, dass der Täufling nicht nur kommt und den Herrn um ein gutes Gewissen bittet, gewissermaßen, sondern dass der Herr, Taufe ist ja vor allem, betone ich immer wieder, Bekenntnis Gottes zum Täufling. Dass der Herr dem Täufling sagt, ja, ich habe dich lieb, ich will mit dir leben. Wie wir es auch bei der Taufe Jesu sehen, sage immer wieder, der Herr Jesus hat in seiner Taufe gar nichts gesagt. Aber der Himmel geht auf und der Herr Jesus sagt das und der himmlische Vater sagt, das ist mein lieber Sohn. Und so sagt der Herr, euch Täuflingen heute in der Taufe, ich hab euch lieb, den Eduard und so weiter, Thomas, wie sie alle heißen, ich hab dich lieb, ich will ganz persönlich ab heute mit dir leben, du bist mein Kind. Dein Name ist ins Buch des Lebens eingeschrieben. Und der Herr Jesus hat für dich im Himmel eine Wohnung bereitet. Das alles sagt uns der Herr zu, das Bund. Dabei dürfen wir die Taufe nicht isoliert betrachten, und zu einseitig nur auf das Taufwasser, auf das Untertauchen etc. achten. Wenn wir die wenigen anderen Bibelstellen dazu nehmen, die im Neuen Testament ausdrücklich von der Wiedergeburt reden, sehen wir, wie umfassend das Heilshandeln Gottes in der Taufe vergegenwärtigt wird. So schreibt Petrus im gleichen Brief, Kapitel 1, Vers 3, dass Gott uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi, aus den Toten. Wir haben eine Hoffnung auf die Ewigkeit. Also nicht nur ins Sterben und begraben werden mit Jesus, sondern vor allem in die Auferstehung mit Jesus werden wir hineingetauft. Das ist die lebendige Hoffnung, die absolute Gewissheit, dass auch für euch der Tod überwunden ist, keine Macht mehr über euch hat, sondern ihr habt ewiges Leben in Jesus Christus. Habt ihr heute schon. Großartig, wir warten nicht nur drauf, wir haben es schon, auch wenn wir es nicht sehen. Und Kapitel 1, 23 schreibt Petrus, dass wir wiedergeboren sind durch das lebendige Wort Gottes. Ganz wichtiger Satz auch im Zusammenhang mit der Taufe. Weshalb Paulus dann Epheser 5, 26 die Taufe als Wasserbad im Wort bezeichnet. Da sehen wir, wie zwei wichtige Elemente der Taufe, das Wasser und das Wort, zusammenfließen. Wasserbad im Wort. Und Luther hat mit allergrößtem Nachdruck betont, dass nicht das Wasser die Wirksamkeit der Taufe ausmacht, auch nicht die Menge des Wassers, sondern das Wort Gottes, das sich mit dem Taufwasser verbindet. Und der Glaube, der diesem Wort Gottes vertraut und das Heil in Jesus für sich ganz persönlich ergreift. Deshalb gehen übrigens auch alle Streitereien um die Menge des Taufwassers, wie es verwendet wird, ob durch Besprengung oder durch Untertauchen, am Wesen der Taufe völlig vorbei. Ich sage immer wieder, alle Ausleger, die ich kenne, auch die Taufgesinnten, sind sich einig, dass das Wasser es nicht macht. Das Wasser tut es nicht. Und wenn es das Wasser nicht tut, tut es auch nicht noch mehr Wasser. Ja, die Menge macht es nicht. Der entscheidende Punkt ist der Glaube und das Wort. Wobei völlig klar ist, das Wasser ist in der Taufe ein Symbol. Und ich sage auch immer wieder ohne Zweifel, die Taufe durch Untertauchen ist das schönere, ist das bessere Symbol. Aber die Wirkkraft der Taufe liegt eben nicht im Wasser, nicht in der Symbolik, sondern im Wort Gottes, das Kraft hat, uns zu verändern. Auf der anderen Seite vom Pferd fallen die hinunter, die nun die vermeintlich biblische Taufe ganz vom Wasser lösen wollen. Die gibt es komischerweise auch. Und nur noch auf das Wort schauen. Christus selbst hat aber in der Taufe Wort und Wasser zusammengefügt. Und auch hier gilt, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht mit Gewalt wieder auseinanderreißen. Dass das Wasser als äußeres Zeichen zur Taufe untrennbar dazugehört, das zeigen die ganzen Formulierungen und Beispiele. Sonst hätte Petrus zum Beispiel eben nicht die Sintflut und Paulus nicht den Durchzug durchs Rote Meer als Vergleich für die Taufe genommen. Wir haben gesehen, da geht es jeweils um Unmengen von Wasser. Nein, Wasser, Wort, Geist und Glaube bilden in der Taufe eine Einheit und gehören zusammen. Wer so wiedergeboren ist aus Wasser und Geist, der wird, wie Jesus nach Johannes 3, Vers 5 dem Nikodemus erklärt, ins Reich Gottes kommen. Und dieses Reich Gottes ist ja keineswegs eine billige Vertröstung aufs Jenseits, auch wenn wir es in Kraft und Herrlichkeit erst in Zukunft sehen werden. Wir sehnen uns ja sehr danach, da endlich mehr davon zu sehen, während in dieser Welt das Böse sich immer breiter macht. Aber gegenwärtig ist es in seiner Kraft heute schon. Und deshalb dürfen wir auch getrost weiter beten, auch in dieser Zeit des zunehmenden Wahnsinns und Bösens. Ich sage immer wieder, ja, die Bösen im Hintergrund haben viel Macht, aber allmächtig sind sie nicht. Allmächtig ist einer. Und deshalb haben unsere Gebete immer noch eine gewaltige Wirkkraft in dieser Zeit. Gegenwärtig ist der lebendige Gott mit seiner Kraft und das Reich Gottes schon heute. Und damit schließt Petrus seine Gedanken in Vers 22. Dieser, nämlich Jesus Christus, durch dessen Auferstehung wir eine lebendige Hoffnung haben, dieser ist seit seiner Himmelfahrt zu Rechten Gottes und Engel und Gewalten und Mächte sind ihm unterworfen. Das ist eine Tatsache, die wir in der Jesus-Nachfolge zu oft aus dem Blick verlieren. Alles, liebe Geschwister, alles ist Jesus unterworfen, alles. Er sagt ja selbst, Matthäus 28, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Dass Jesus zu Rechten Gottes sitzt, heißt, dass er alle Gewalt des himmlischen Vaters ausübt. Von der Rechten Gottes geht das gesamte Weltregiment aus. Und Petrus nennt zunächst die Engel. Das sind sowohl die Engel Gottes als auch die gefallenen Engel, die zu Satan gehören. In Matthäus 13, 41 und Markus 13 redet Jesus davon, dass das des Menschensohn, so bezeichnet sich Jesus selber, seine Engel senden wird. Seine Engel. Ist auch interessant, gell? Er sagt nicht, der Sohn des Menschen wird die Engel des Vaters senden, er sagt, er wird seine senden. Hier wird wieder einmal bestätigt, seine absolute Identität mit dem himmlischen Vater. Nicht nur Jahwe, auch Jesus, der mit Jahwe identisch ist, ist der Herr Zebaoth, der Herr der himmlischen Heerscharen. Die Gewalten und die Mächte sind dann vorwiegend Mächte der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, vor allem die letzteren. Denn wie Epheser 6, Vers 12 deutlich macht, haben wir nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächten, Fürstentümern und Gewalten. Hinter allen Mächten der sichtbaren Welt stehen Mächte und Kräfte der unsichtbaren Welt. Wenn deshalb das Landesamt für Verfassungsschutz in seinem Bericht über unsere Gemeinde dieses Jahr wieder schreibt, und so ähnlich haben sie es letztes Jahr meines Wissens auch schon geschrieben, zitiere wörtlich: Außerdem macht der Politiker verächtlich und dämonisiert sie teilweise durch eine Vermischung mit religiösen Botschaften. Darf man es diesen Leuten nicht übel nehmen? Wie sollen sie auf der Ebene weltlich diesseitigen Denkens geistliche Realitäten der unsichtbaren Welt erkennen und richtig beurteilen können? Aber was wir diesen werten Damen und Herren sagen müssen, dass die Bibel ganz deutlich macht, diese Mächte der unsichtbaren Welt sind immer die eigentlichen Triebfedern für das, was in der sichtbaren Welt geschieht. Das ist also gar keine Dämonisierung, die wir betreiben, das ist eine schlichte biblische Tatsache, eine biblische Aussage. Außerdem, ganz wichtig, wir dämonisieren nicht Menschen, wenn überhaupt, dann dämonisieren wir ihr Tun. Ob Menschen in ihrem Beruf, im Privatleben, in der Politik, in Medien, in christlichen Gemeinden Gutes oder Böses tun. Es gilt ja nicht nur für Politiker, das gilt für jeden von uns, die wir heute hier sind, einschließlich für mich. Das hängt davon ab, in welchem Maß sie sich vom Einfluss Gottes oder vom Einfluss Satans leiten lassen. Und es gilt ganz generell und ausnahmslos: Jede böse Tat, jede Lüge, jeder Diebstahl, jedes Verbrechen, jedes menschenverachtende Tun hat seine Ursache in der Wirkung Satans, ganz egal, welcher Mensch sie ausübt. Das gilt auch für uns Christen. Wenn wir Böses tun, haben wir dem Satan Raum und Wirkmöglichkeit gegeben in unserem Leben. Und dass er leider auch in christlichen Gemeinden ein breites Wirkungsfeld hat, das sehen wir leider, denn sonst wären ja alle christlichen Gemeinden auf dieser Erde die reinsten Paradiese, wenn der Teufel da nie zum Zug käme. Ja? Leider ist nicht so. Also es geht gar nicht nur darum, dass wir irgendwelche anderen quasi dämonisieren. Nein, wir müssen feststellen, auch alles Böse, das aus uns herauskommt, in unseren Herzen wohnt, uns zu negativem Reden, Handeln und so weiter verleitet, ist Wirken Satans. Mit dieser Feststellung also dämonisieren wir nicht Menschen, sondern allenfalls ihr Tun, und das eine ist vom anderen strikt zu unterscheiden. Wir alle lassen uns immer wieder durch falsches Tun, Lieblosigkeit, Ungerechtigkeit, voreiliges Reden und so weiter zu Handlangern des Bösen machen. Allerdings ist schon eine wichtige Frage, ob unser Leben grundsätzlich vom Geist Gottes und damit vom Guten geführt und geleitet wird oder ob wir vom allmächtigen Gott, dem himmlischen Vater, nichts wissen wollen und damit nach Aussage des Wortes Gottes im Reich der Finsternis bleiben. Wie es etwa Kolosser 1,13 zum Ausdruck bringt: Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Die Bibel sagt ganz klar, es gibt nur diese beiden Reiche. Da gibt es keinen dazwischen, es gibt keinen neutralen Ort. Es gibt das Reich der Finsternis oder es gibt das Reich des Sohnes, und ich gehöre entweder ins eine oder ich gehöre zum anderen. Und da kann ich als verordneter Diener des Wortes Gottes, auch wenn es den Damen und Herren vom Verfassungsschutz nicht gefällt, nichts anderes sagen als eben das, was im Wort Gottes steht. Wir sind deshalb übrigens auch nicht menschenböse, selbst denen nicht, die unser Land und unseren Wohlstand in gefühlter Lichtgeschwindigkeit an die Wand und in den Krieg fahren. Nein, wir lieben sie vielmehr und beten für sie, dass auch sie sich retten lassen in das Reich des Sohnes. Und es unterscheidet uns ja auch von den linken Krawallmachern, von denen wir im Moment in Essen hören und lesen, dass die da Jagd auf AfD-Politiker und so weiter machen. Sind wir mal gespannt über das politisch korrekte Empören über diese Szenen und welche Konsequenzen, ob man nun immer noch der Meinung ist, dass die schlimmste Gefahr im Land die von rechts kommt. Aber wir sehen den himmelweiten Unterschied. Die lieben diejenigen nicht, die anderer Meinung sind, die machen Jagd auf sie. Ja? Und es ist als Christen eine komplett abwegige Geschichte. Auch diejenigen, die wir für komplett fatal halten in ihrem Wirken, lieben wir und beten für sie, dass auch sie sich retten lassen ins Reich des Sohnes. Uns als Kindern Gottes gibt die Tatsache, die Petrus hier in Vers 22 benennt, die absolute Gewissheit, dass auch Menschen, die sich vom Bösen leiten lassen, nur das und nur so viel tun können, wie unser Herr Jesus Christus es zum Besten für uns zulässt. Weil der Satz so wichtig ist und er den mit nach Hause nehmen dürft, lese ich ihn nochmal und sage ich ihn nochmal. Was Petrus uns hier sagt, gibt uns die absolute Gewissheit, dass auch Menschen, die sich vom Bösen leiten lassen, uns nur das und nur so viel tun können, wie unser Herr Jesus Christus es zum Besten für uns zulässt. Denn er hat die Gewalt auch über all diese Mächte der unsichtbaren Welt. Und in dieser Gewissheit dürft auch ihr, liebe Täuflinge, jeden Tag eures Lebens weiter vorangehen bis zum Tag der Entrückung, der hoffentlich nicht mehr allzu fern ist, und zur Wiederkunft unseres Herrn. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Treuer Gott und Vater, wir danken dir erstens nochmal für unsere Täuflinge, dass sie mit uns diesen wunderbaren Tag feiern durften, dank deiner Gnade und deiner Barmherzigkeit. Danken dir für die neuen Geschwister, die du auch in unsere Mitte geführt hast, mit ihren Gaben. Wollen wir dich bitten, Herr, dass du weiter segnen, bewahren, deine Hände über unsere Gemeinde hältst und vor allen Angriffen des Bösen, der Finsternis bewahrst, in unseren Herzen immer wieder Ordnung schaffst, dass wir in rechter Liebe, Barmherzigkeit miteinander umgehen, dass auch unsere Geschwister das immer wieder neu erfahren dürfen, dass wirklich dein Geist unser Miteinander prägt und sie mit Freude hier dabei sein dürfen und sich mit zu unserer Gemeinde und zu deiner Gemeinde zählen dürfen, Herr. Wir loben und preisen dich darüber, dass sie nun auch mit uns diese neue Woche, in diese neue weitere Zeit hineingehen dürfen. Wir wissen, du gehst uns voran, du bist unser Herr, der gute Hirte, der schützend, bewahrend bei uns ist, auch in dieser Zeit, Herr, wo wir deinen Schutz, deine Bewahrung, deinen Segen so dringend nötig haben, dürfen dich auch für unser Volk und Vaterland Europa ganz besonders bitten, Herr, auch für die Wahlen, die derzeit stattfinden, heute in Frankreich, in ein paar Tagen in England und dann auch weitere wichtige im Verlauf des Jahres, dass du doch auch, wenn es nach deinem heiligen Willen noch möglich sein darf, dadurch das eine oder andere zum Besseren wendest. Wir vertrauen nun auf dich, befehlen dir all unsere Geschwister zu Hause an, die Kranken, die Alten, die Einsamen, dass sie aufgerichtet, getröstet, gestärkt werden durchs Aufsehen auf dich. Dass wir jetzt hier auch miteinander noch einen weiteren schönen und gesegneten Tag haben dürfen beim gemeinsamen Mittagessen. Loben und preisen dich. Amen. Und wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und nun geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.